ARD.
Bitte wickeln Sie mich in Folie, werfen Sie mich in den Müll und warten Sie, bis die Müllabfuhr kommt, mich mitnimmt und zerquetscht. In dieser Folge möchte ich mit euch mal draufschauen, wie schmal die Linie sein kann zwischen Lust und Leid. Ist das krank?
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und damit herzlich willkommen, ihr Sklaven zu Gerd H.
Sklaven und Sklavinnen.
Schön, dass ihr euch wieder genötigt fühlt, uns zu hören.
Jawohl, Nina Work halt ihres Zeichens Domina seit vielen Jahren. Nehmt euch heute mal mit, vielleicht auf die Schattenseite vom BDSM-Bereich, beziehungsweise was ist Fetisch und was ist krank?
Maximilian Pollux.
Rückt seinen Plug zurecht, sitzt da, also es ist irgendwie, ja, ich frage mich, ob ich in der Geschichte jetzt vorkomme.
Da schauen wir mal drauf. Und du, Roman Lemke, hast ja auch schon die Staffel eröffnet mit einer Fetischgeschichte von dir.
Ich glaube, da stand Romans Fetischfantasie. Und danke SWR, dass ihr glaubt, ich habe nur eine.
Genau, ja, genau.
Ja. So, in dieser Staffel geht es ja um die große Frage, was ist eigentlich krank? Und heute stelle ich euch genau diese Frage, aber im Kontext von Sexualität, von Fetischen und von dunklen Fantasien. Und ich werde euch von Menschen erzählen, die sich nach absoluter Entwertung sehnen. Von Männern, die davon träumen, im Müll zu enden. Und ich frage mich und euch, wo hört sexuelle Freiheit auf und wo beginnt die Selbstzerstörung?
Ich würde gerne vorher anfangen. Was ist denn eigentlich normal in der Sexualität und wer hat das eigentlich irgendwann mal entschieden? Mhm. Also damit wir, bevor wir nämlich auf Endboss-Level gehen, wollte ich erstmal so, lass mal erstmal die Level 1 spielen.
Für mich klingt Normalität, ich glaube beim Sex normal würde man sagen, die Dinge, von denen die Mehrzahl der Menschen sagen würde, die wir normalerweise vermeiden, nicht dabei zu haben. Du sagst es auch immer so, wir haben diese zwei Muster. Einmal, wir wollen schöne Sachen mehr und wir wollen Schmerz zum Beispiel weniger. Also Leiden vermeiden. Und ich glaube, da geht es schon los. Also das Normal wäre, wenn man sich an diese Regeln hält. Für das, was die allermeisten Leute darunter verstehen.
Ne? Ja, so. Heteronormativer Sex hat in der Regel nichts mit Leid zu tun.
Genau. Also das ist
sollte nicht.
Missionarsstellung. Sein Vater.
So ungefähr, wenn man es ganz weit runterbrechen wollen würde.
Ja, muss nicht mal. Nur Missionar ist. Soll nur nicht unbedingt wehtun. Okay. Zum Beispiel. Oder soll nicht unbedingt schmutzig sein. Mhm. So all die, also wisst ihr, was ich meine?
Also anal ist schon raus.
Ich weiß sehr genau, was du meinst.
Anal muss beides nicht. Anal sollte weder wehtun noch schmutzig sein, wenn man weiß, was man tut. So.
Aber das ist ja interessant. Wir diskutieren jetzt quasi gerade schon über die Frage, ob Analsex noch zu normalem Sex gehört oder bereits ein bisschen kinky ist. Für einen Maximilian Pollux ganz normal. Für einen Roman Lemke vielleicht schon wieder exotischer.
Nö, überhaupt nicht. Kommt drauf an, wer aktiv und wer passiv ist. Da fängt der Ex.
Weißt du? Ach so.
Interessant.
Da machst du einen Unterschied.
Aha.
Also nee, nicht in euren Betten, aber in meinem.
So.
Also wir machen natürlich Spaß. Wir haben keine Ahnung, was normal ist. Wir müssen nach den Definitionen gehen, die andere Leute uns geben.
Genau. Und da existiert ja auch tatsächlich eine Art Regelwerk, der sogenannte ICD-11 mittlerweile, also die internationale Klassifikation der Krankheiten. Und das können sowohl psychische als auch physische Erkrankungen sein. Und in diesem ICD, früher 10, heute 11, wurden Fetische wie zum Beispiel Sadomasochismus automatisch als psychische Störung gelistet. Bis ins Jahr 2022 galt also der BDSM-Bereich als krank. Und das ganz gleich, ob jemand darunter litt oder nicht.
Mhm. Das ist ein entscheidender Unterschied, ein entscheidender Beisatz, weil ich finde es total faszinierend, weil irgendwo ist ja ein bisschen was dran. Wenn man so, okay, warum möchte die Person denn Schmerzen empfinden? Warum möchte denn die Person Schmerzen empfinden lassen? Also ein kleiner wahrer Kern scheint erstmal plausibel, aber es sagt noch lange nicht, dass es schlimm ist.
Ich sag dir, warum nicht? Weil es gibt ein bisschen diesen schlagenden Spruch. Es geht so, aua, das tut weh, mach weiter.
Mach weiter.
Und was Menschen verstehen müssen, die mit Fetischen gar nichts zu tun haben, Wie ihr das fühlt, spielt keine Rolle, weil jemand anders empfindet es anders. Mhm. Wenn ich einen Schmerz als lustvoll empfinde, dann darf der nicht genauso bewertet werden, weil dann ist es nicht so. Ja, warum magst du den Schmerz? Dann kann ich dich genauso fragen, ja, warum magst du denn was dich gut anfühlt?
Mhm. Das ist nicht krank.
Richtig.
Weißt du, das ist nämlich das Ding. So, hey, es fühlt sich für mich gut an.
Aber das ist dann, also, hey, keine Frage, ich bewerte ja gar nicht. Ne? Ich frage mich nur, ja, okay, was ist denn jetzt daran so schlimm, krank zu sein?
Mhm. Ach so, ja, nee, hat seine Nachteile.
Hat definitiv seine Nachteile. Also angenommen, du möchtest einfach nur deine lustvolle Neigung ausleben und wirst deswegen jetzt als krank klassifiziert, hast du dadurch eventuell Nachteile, wenn eine Diagnose gestellt wurde, die dir beispielsweise auch im Alltag Probleme verschafft. Also macht es schon Sinn, dass alles, was in einvernehmlichem Kontext geschieht und beiden Seiten oder allen involvierten Seiten Lust bereitet, in Ordnung und definitiv nicht krank ist. Demnach wurde ganz klar definiert, dass nur, wenn eine sexuelle Neigung Leidensdruck verursacht oder den Alltag massiv beeinträchtigt, gilt sie als behandlungsbedürftig. Und es ist auch super wichtig, denn das schützt alle, die friedlich, freiwillig und sicher ihre Vorlieben ausleben wollen. Und es schützt vor Stigmatisierung.
Da läufst du bei mir offene Tore an.
So, und darum geht es ja ganz, ganz häufig im Fetisch- bzw. BDSM-Bereich. Wir kämpfen ja jeden Tag hier an diesem Tisch dafür, Stigmatisierung zu reduzieren zumindest. Bestenfalls irgendwann aufheben zu können. Und gerade meine Kunden, meine Klienten haben ja oft einen ganz langen Leidensdruck, nicht aufgrund von ihrem Fetisch oder ihrer Neigung, sondern aufgrund der Stigmatisierung, die darauf liegt. Mhm. Du giltst als krank oder galtst lange als krank, nur in Anführungszeichen, weil du etwas ausleben möchtest, was weder dir noch jemand anders schadet, aber vielleicht nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht.
Boah, ich denke gerade so, also an manchen Stellen muss man bestimmt auch richtig aufpassen, gerade wenn es so um Atemkontrollgeschichten geht. Gibt es Sachen, die automatisch den Leidensdruck per ICD...
Ja.
Hast du direkt ein Beispiel?
Also ich habe das Massivste.
Das Massivste?
Ja.
Willst du es direkt raushauen?
Kannibalismus.
Kannibalismus.
Du wirst nicht menschliches Fleisch bekommen können, ohne Straftäter zu werden. Punkt.
Ah. Mhm.
Also wenn deine Lust auf menschliches Fleisch ist, dann ist es ja von dem Prinzip, was jetzt die Nina und ich sagen, so wäre das ja wieder, wenn du das willst und jemand anders will dir ein Stück Wade geben, theoretisch, was interessiert es alle anderen? Problem, es gibt keine Möglichkeit, diese Wade in deinen Magen zu transportieren, also transformieren, ohne gegen ein Gesetz zu verstoßen.
Ja,
verstehe. Und wenn es die eigene Wade ist? Dann ist ja kein zweiter mit drin, dann ist es kein, ist es dann Fetisch?
Klar wäre es auch ein Fetisch. Es gibt auch Leute, Autophagie ist ja, also wir machen das alle.
Autophagie für alle, die jetzt denken, das ist Zellerneuerung.
Genau, aber es ist, die Zellen fressen sich, also du frisst dich selber. Und das ist Teil von uns und es gibt verschiedene Versionen, ob du jetzt Fingernägel kaust oder diese Haut zipfelst und schluckst und so, das ist die kleinste Form davon. Die krasseste Form wäre, ich schneide mir was ab und esse es, das gibt's.
Mhm. Oder anders gibt's ja auch Fälle, wo jemand sagt, bitte schneid mir was ab und gib es mir zu essen, mein eigenes. Ja. Körperteil. Sogar das ist strafbar, weil es natürlich gegen diverse Gesetze verstößt.
Es gibt auch, sowas wie Sittlichkeit. Es gibt so ein Gesetz tatsächlich. Und zwar wäre das nämlich Paragraph 817 nicht des Strafgesetzbuchs, sondern des bürgerlichen Gesetzbuchs. Und da steht, war der Zweck einer Leistung in der Art bestimmt, dass der Empfänger durch die Annahme gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten verstoßen hat. Ja, und das ist, die guten Sitten sind so das, was allgemeingültig als moralische Norm akzeptiert ist.
Ja, aber spätestens im Internet gibt es das ja nicht mehr, gute Sitten.
Das wäre dann immer noch das Anstandsgefühl der Gesellschaft.
Das bricht ja schon viel früher. Ich hatte mal eine Situation, eine Session, die teilweise outdoor stattgefunden hat, wo ich einen Sklaven zwischen Autos auf einem Parkplatz habe niederknien lassen und er musste sich zwischen diesen Autos so schnell es geht einen runterholen und abspritzen.
Oh.
Hat er auch gemacht,
fertig.
Hat er auch geschafft. Aber das war natürlich im absoluten Grenzbereich. Denn wenn dort jetzt Leute vorbeikommen, die das sehen, ist es quasi eine Erregung öffentlichen Ärgernisses und somit sittenwidrig.
Muss ich aber jetzt ganz kurz sagen, zu Recht. Wenn es jemand sieht. Also ich,
ja, weil du natürlich hast zurecht.
So und ich als Kinder, als wir noch Kinder waren, habe ich überall gewichst früher irgendwelche Leute. Siehste? Ich hab öfter so Leute gesehen, wo ich mir gedacht,
Wichser?
Ja, ja, die haben uns dann immer gesagt, so hey, wenn du so jemanden siehst, dann einfach schnell weitergehen und so. Und wir haben so, Hurensohn.
Das war auch die Zeit mit Exhibitionismus.
Exhibitionismus, ja. Exhibitionismus ja. Was. Überall ja. Waren die.
Im Übrigen gilt das für alle Geschlechter, ne? Wenn ihr draußen beim Wichsen erwischt werdet, dann ist das uncool.
Ich glaube, wir können sagen, es ist ein bisschen auch ein Thema der Zeit. Mhm. Weil Homosexualität, super lange sittenwidrig, bis zum Glück heute nicht mehr.
Bei uns nicht mehr.
Bei uns zum Beispiel nicht mehr. Ja gut, da können wir auch mal drauf schauen.
Ich bin überhaupt kein Freund von gesellschaftlich. Also,
das Wort Sitte schon.
Ja, was soll denn das?
Das ist
ich
schon abtönt.
Weißt du, was für ein Bild ich im Kopf habe?
Ein Sittich.
Nein, so eine alte Tante, die 5 Jahrzehnte vorher gelebt hat und gesagt hat, dann kommen aber beide Hände auf den Tisch und man schmatzt nicht beim Essen, also das macht man ja nicht.
Genau, das macht man nicht. Das macht man nicht, ist eigentlich der Sittenwidrigkeitsspruch. Mich schockt ja schon relativ wenig. Ich biete ja auch eine Menge Fetische an, die bereits für Damen in meiner Branche, wie soll ich sagen, absurd sind. Also ich habe viele Kolleginnen, die sagen, ach nee, in dem und dem Bereich, da tobe ich mich nicht aus, das ist mir zu krass. Und da bin ich immer noch meistens voll dabei, wenn es jetzt zum Beispiel ums Thema Fäkalien geht oder auch harte Schmerzen. Dazu gehört natürlich auch eine gewisse Erfahrung, dass man weiß, wie weit kann man gehen oder kann ich die Zeichen bei meinem Gegenüber lesen. Es geht um Sicherheit im Sinne von Safe Words, ja, immer die Möglichkeit einzuräumen, einen Stopp sagen zu dürfen.
Ich hab dich mal Ballbusten sehen. Du hast doch mal dem einen auf der Messe, hast du dich nicht in die Eier getreten? Oder?
Oft, ich, aber wie nicht? Ah, beim Sklaven.
Ich glaube, auf der Messe habe ich das, glaube ich, gesehen, oder? Oder haben wir jemand anders gesehen? Ich weiß ja gerade nicht.
Ballbusten.
Ballbusting ist sowas, was ich mir halt denke, wenn ich mir mal denke, so.
Und das macht mir so großen Spaß.
Ach, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Beim Ballbusting.
Wollen wir Roman zeigen?
Nein, ich weiß, was das ist. So. Ich habe Shaolin-Filme gesehen.
Aber für alle, die es nicht wissen, das ist ein sehr gutes Beispiel. Denn für viele hört es nämlich da schon auf. Also die meisten...
Schon? Das ist der Anfang?
Ja. Die meisten Männer, die bislang nichts in dem Bereich BDSM oder auch Sadomasochismus zu tun hatten, die fassen sich schon schmerzverzerrt in den Schritt nur bei dem Gedanken an Ballbusting, also bei dem Gedanken an, eine Frau tritt mir mit Stiefeln, spitzen Stiefeln oder High Heels so feste in die Eier, wie sie kann.
Ich schwör's dir, wenn ich es mir richtig vorstelle, das mit den Stiefeln können sich die meisten Männer jetzt noch nicht so richtig vorstellen, weil man denkt sich, ah, ich werde ja mal getreten, mein Fußball über, ich dreh mich weg, ich kneife meinen Arsch zusammen, dann geht's. Passt auf, nehmt eure Eier. Nehmt die Hand oben rum, drückt die ganz fest, sodass die wirklich die ganze Haut weg ist
von
dieser Sackrichtung. Nur vorne sind diese zwei Eier. Und die haltet ihr jetzt. Und jetzt klatscht ihr mit der Hand, mit der flachen Hand,
klatsch.
Volle Kanne drauf, so fest ihr könnt, auf diese zwei Eier.
Witzig, dass du das als Beispiel nimmst, denn immer wenn ich Webcam-Sessions habe, in denen ich nicht live zutreten kann, sage ich, dass sie das genau so machen sollen.
Ja,
ich weiß.
Ich habe meine BB-Sachen alle zusammen. Ich bin da richtig schlecht drin.
Aber
ich bin da richtig schlecht drin. Ich mache ja wirklich alles.
Ich zeige dir, wie das geht.
Aber ich kotze halt. Wenn du das mit mir machst, ich kotze. Ich falle seitlich um, ich kotze und. Wenn es dir Spaß gemacht hat, ja super, aber ich weiß nicht, ob es wert war, mich so fertig zu machen. Ich weiß nicht, wie sie es aushalten.
Ich habe eine Frage. Weil du die ganze Zeit sagst, BDSM und Sadomasochismus. Das sind verschiedene Sachen, ja?
Nicht ganz. Also BDSM ist ja eigentlich Bondage, also die Fesselkunst, sage ich mal ganz salopp, und Sadomasochismus. Aber der ICD-10 hatte BDSM zusammengefasst im Prinzip. Wenn wir über Sadomasochismus sprechen, also die Vorliebe für Schmerz und die Vorliebe, Schmerz zu ertragen. Also Schmerz geben oder Schmerz nehmen. Schmerz geben oder Schmerz
empfangen.
Eigentlich genießen, denn Masochisten empfinden Schmerz ja nicht abstoßend und beängstigend, sondern faszinierend und reizvoll. Ein richtiger Masochist oder eine richtige Masochistin hat etwas davon. Schmerz zu empfinden fühlt sich an wie eine Befreiung, wie ein Ventil, wie etwas, das mich wachsen lässt, wie etwas, das mir was gibt, was mein Energielevel füllt, statt mir Leid zu bereiten.
Das fällt mir echt schwer. So, ich stelle mir gerade vor, wie du einem Dude mit voll Karacho Elfmeter in den Sack trittst und er, seine Energiebalken geht hoch.
Ja, genau.
Ein umgedreht Tekken als unbesiegbar.
Richtig, das ist eine super interessante bildliche Darstellung, denn ich persönlich bin in meinem Beruf eher Sadistin, denn auch viele Kolleginnen von mir sagen, oh, das könnte ich ja nie. Oder Frauen, mit denen ich spreche, oh, das könnte ich ja nie. Anderen Menschen Schmerzen zufügen. Mir gibt es etwas auf natürliche Weise. Wenn ich aber bei meinem Gegenüber, im besten Fall einem Masochisten, sehe, dass diese Person den Schmerz genießen kann, dann macht es mir Freude, es erfüllt mich. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, als dass ich Erfüllung und Glück dabei empfinde, jemandem Schmerz zuzufügen, der danach fragt. Also wir sind uns ja beide einig.
Ja, Yin und Yang. Ihr seid Yin und Yang dann.
So kann man es sehen. Und die Hardcore-Masochisten, die anders als Max mich nach Ballbusting fragen und darum bitten und eigentlich im Kopf schon eine Challenge haben, wie viele Tritte stecke ich heute ein, wie hart bleibe ich der Herrin zuliebe und wie sehr bleibe ich standhaft und kann diesen Schmerz in mir sich ausbreiten lassen. Das ist für mich die perfekte Konstellation. Also ich hatte schon Ballbusting-Sessions, wo ich zwei Sklaven gleichzeitig bedient habe. Der eine ist bei Tritt 1 in die Knie gegangen und musste sich erholen, weil er kurz davor war zu kotzen, so wie du es gerade gesagt hast, weil dieser Schmerz so unerträglich und überhaupt nicht geil für ihn war. Und der andere, für den ist das eine Art Herausforderung, die sich immer weiter zuspitzt, die immer intensiver wird. Bei jedem Tritt fällt es schwerer, standhaft zu bleiben, nicht in die Knie zu sacken, die Beine gespreizt zu lassen. Am liebsten mache ich das auch mit dem Kopf und den Händen an der Wand, dass meine Tritte von hinten kommen und du nicht weißt, wann.
Ey, im Übrigen, was ihr nicht seht, Nina hat richtig Spaß im Gesicht gerade. Also den Genuss in der Stimme, der ist auch im Gesicht.
Ach, der ist doch echt.
Ich habe alles Mögliche schon gemacht so. Und ich kann echt wirklich allem irgendwie was abgewinnen, ob das ein Dilator ist oder Nadeln. Aber
müssen wir bestimmt erklären. Ja, Dilatoren.
Bist du Asthmatiker oder was?
Ja.
Inhalator, ja. Dilator. Was ist ein Dilator oder was sind Dilatoren? Also das Material ist letztendlich irrelevant, aber oftmals ist es aus Silikon oder Metall geformt, ein Stab, Kugeln, die man in die Harnröhre einführen kann, Stück für Stück, sanft oder etwas grober. Das ist auch etwas, was man trainieren und sich langsam rantasten sollte. Es hat auch was mit Dehnung zu tun.
Alter, ich werde lieber
Desinfektionsmittel.
Ja, mit Hygiene, absolut.
Als ehemaliger Soldat, ich werde lieber angeschossen, als sowas zu machen.
Ja, wie gesagt, aber stell dir vor, es gibt halt, was wir wirklich immer uns wieder es gibt Menschen, die nicht irgendwie sonst irgendwie komisch sind und irgendwie rumlaufen und nicht wissen, wo sie sind, die einfach ganz normale Dudes sind, denen das super viel Spaß macht.
Ganz genau.
So, und dann, das ist immer das. Und ich glaube, es gibt keinen, der gerne angeschossen wird.
Stimmt.
Weißt du nicht mehr, also das ist noch mal ein bisschen so dieses...
Stimmt. Ey, das soll auch nicht... Bitte, Leute, ich spreche die ganze Zeit nur von mir in meinem Kopf als Hardcore-ADHSler, der sich das hier alles bildlich vorstellt. Ne? Bitte, wenn es euer Ding ist, go for it, lebt das aus. Ich bin der Letzte, der sagt, nö!
Ja, aber um den Sack zuzumachen, alles irgendwie kann ich noch irgendwo... Weil da ist es wirklich auch das, was du sagst, dieses, ey, da gehst du halt dann mal kurz drüber und dann suchst du ein bisschen, dann ist da vielleicht auch was Schönes dran oder es ist vorbei. Und sowas zum Beispiel wie Tätowieren.
Ja.
Ey, manche Leute können dem voll viel abgewinnen, andere gehen da einfach nur durch und so, aber jeder ist so, jo, mei, ne, geht schon. Mhm. Aber Ballbusting, ist es so wirklich, weil wie schafft man das nicht? Das ist so körperlich, das ist so schrecklich.
Und das ist jetzt aber kein ICD-Ding.
Nein, das ist noch kein ICD-Ding, beziehungsweise nicht mehr seit 2022, denn theoretisch gehört Ballbusting auch zu dem Sadomasochismus. Ne? Also es geht dabei ja, Schmerz auszuhalten, zu empfangen, zu mögen oder nicht zu mögen.
Seit wann?
22 erst.
Also wenn ich mir 21 in die Eier hätte treten lassen wollen und Lust dabei empfunden hätte, selbst wenn nicht, dann wäre ich pathologisch krank.
So, du wärst klassifiziert als krank, ja.
Aber gut, ist unfair.
Es ist unfair. Genau.
Super unfair.
Ist super unfair.
Und daran arbeite ich ja letztendlich auch, denn ich habe jetzt seit über 10 Jahren die tiefsten Fantasien und Wünsche von Menschen nicht nur gehört, sondern auch ihnen dabei geholfen, auszuleben, was sich da vielleicht schon seit Ewigkeiten im Kopf befindet. Und ich habe erlebt, wie heilend es sein kann, wenn jemand seine Lust ausleben darf. Und egal wie schräg oder ungewöhnlich die Vorstellung erstmal klingt, es ist nicht mein Job zu urteilen, es ist nicht mein Job zu bewerten, sondern ich biete ja erstmal einfach den Rahmen, einen bewertungsfreien Rahmen.
Boah, das ist natürlich genau das Thema, wo ich am wenigsten Plan habe, deswegen frage ich so viel.
Ja, gerne.
Aber weil du gerade gesagt hast, ich biete den Rahmen. Ich weiß natürlich, dass du nicht allem einen Rahmen bietest und manche Sachen auch per se ablehnst. Sind das Dinge, die wiederum im jetzigen ICD wären? Also anders gesagt, machst du alles, was nicht Krankheitsbildgedönse ist?
Nein, ich mache nicht alles, was nicht automatisch als pathologisch klassifiziert wird, aber ich biete schon sehr, sehr viel an.
Wie sie es gesagt hat, wie du es gesagt hast.
Das hat mir auch aufgefallen.
Also, ich habe zum Beispiel Gäste, die sich feminisieren lassen, die Chastity-Fetische haben, also Keuschhaltungsfetische, die sich dominieren und kontrollieren lassen wollen. Und all das, wenn es einvernehmlich ist, macht Freude und ist dann auch vollkommen okay. Ich finde es sogar gesund. Da gibt es aber natürlich auch Anfragen, die absolut nicht mehr gesund sind, weil sie die eigene Gesundheit oder die des Kunden gefährden. Und das schauen wir uns jetzt erstmal an. Die Frage, was, wenn eine Fantasie sogar tödlich ist?
Keuschheit also.
Keuschheit, genau.
Wie du geguckt hast bei Keuschheit.
Ja, wie habe ich ihn geguckt?
Du warst so sehr, okay, wer will mich daran hindern? Wie soll mich jemand daran hindern? Mich kann niemand daran hindern, ich hole ihn gleich raus. Und deswegen würde ich so gern, dass du mal einen Keuschheitsgürtel mitbringst, Nina.
Gerne.
Und wir dem so einen kleinen Käfig hinstellen, damit wir mal sehen, wo, wie ich erwähne, einen kleinen Käfig. Aber die sind für alle klein.
Die werden auch angezogen, wenn er klein ist.
Es gibt Keuschheitsgürtel für Männer?
Oh ja.
Ausschließlich
für Männer? Ich kenne die nur aus dem Mittelalter für Frauen, damit er da nicht rangeht.
Also die Keuschheitsgürtel...
Man darf nicht rangehen, also genau richtig.
Die Keuschheitsgürtel für Männer sind heute im BDSM-Bereich seltener Gürtel, sondern meistens Peniskäfige, wo du eine Art Ring hast, der um dein Gehänge kommt und dann einen Käfig, den du über deinen Penis stülpst und es wird abgeschlossen mit einem richtigen Schloss und den Schlüssel kriegt bestenfalls die Herrin.
Wenn du hin und wieder auf Instagram zum Beispiel eine dominantere Frau siehst, die einen Schlüssel um den Hals hat,
oh ja,
dann kannst du dir sicher sein, dass da irgendwo ein Käfig ist und irgendein Dude, der sich sehr freut, dass sie gerade den Schlüssel um den Hals
hat. Jetzt weiß ich, was bei Captain Jack Sparrow abgeht.
So sieht's aus, genau. Das ist schon heftig. Wenn du da mal jemanden hast, der darüber reden würde.
Absolut.
Weil es hat ja auch Einfluss auf deinen ganzen Alltag.
Psyche,
auch aufs Pissen,
Alltag,
aufs Überall.
Alles.
Du läufst rum, du hast den immer in der Hose.
Es gibt eine Seite, die heißt peniskäfig.de.
Natürlich.
Wie, Abo habe ich. Wie soll man mich sonst stoppen?
Das ist ja krank.
Ich
habe es gerade mal gegoogelt und mein Browserverlauf ist im Arsch. Ich habe echt jetzt viele gefunden.
Ja, für dich ist es crazy und für ganz viele meiner Kunden ist es das Normalste der Welt.
Die gibt es auch in jeder Größe, ne?
Ja, gibt es auch in Größen, die sind so klein, die kannst du nicht mehr vorstellen. Das ist ein kleiner als ein Fingerhut. Und dazu gibt es auch Wünsche. Jetzt driften wir schon von den tödlichen Fantasien erstmal ab zu den ganz normalen Anfragen meiner Welt. Da gibt es Wünsche. Herrin, können Sie mich bitte so lange keusch halten, bis mein Schwanz immer kleiner und kleiner und kleiner wird? Da arbeitet man dann sogar mit immer kleiner werdenden Käfigen von Monat zu Monat, bis wirklich nur noch ein Fingerhut großer Käfig übrig bleibt, der quasi die Eichel abdeckt.
Wenn ihr das feiert, bitte macht's.
Also ich habe schon echt viel Scheiß gemacht, aber das Keuschhalten ist natürlich für mich jetzt...
Das wäre der absolute... Also
es macht keinen Sinn für mich, weil...
Leidensdruck bei ihm.
Genau, das würde Leidensdruck sein. Aber ich habe noch nie auch einen angehabt, weil...
Das finde ich interessant bei dir.
Ja, ich hatte noch nie Bock, 300 Euro, ich will jetzt keinen 50 Euro Schrott, sondern würde dann 300 Euro mindestens
den
oder
Cellmate.
So. Dann brauche ich einen schönen und das war es mir noch nie wert, nur dafür, damit ich sie den mal reinpacke, weil ich es gar nicht haben will. Und jetzt frage ich mich aber, was passiert, wenn du diesen Stahlkäfig auf deinem Schwanz hast und du kriegst jetzt doch eine Erektion halt nachts oder irgendwas?
Das ist eine sehr gute Frage. Übrigens für alle Männer, die gerade nicht wissen, die bis eben nicht wussten, wie so ein Ding aussieht, sieht aus wie eine Ritterrüstung für dein Ding.
Ja, und viel zu klein einfach, dass er gerade so reinpasst. Und wenn ich mir jetzt aber vorstelle, meiner würde dann wahrscheinlich wie Hulk seinen Käfig zerbrechen.
Zerbärst.
Aber was sagen denn die Männer? Was passiert denn?
Also Also man muss sagen, Chastity bzw. Keuschhaltung ist schon einer der krassesten Fetische. Warum? Weil er sehr schnell sehr viel mit der Psyche macht. Ein Mann, der eingepfercht, das ist so das Wort, was sehr oft benutzt wird, eingepfercht ist, der ist vielleicht am Anfang noch so interessiert daran, Kontrolle abzugeben, fremdbestimmt zu sein von der Herrin. Das sind so die ersten Gedanken. Wenn du aber nach der ersten Nacht merkst, dass das ziemlich real ist und auch körperlich anstrengend wird, weil A, irgendwann schwitzt du, es fängt an zu reiben, es kann sehr unangenehm werden. Das ist Punkt 1. Das kann man noch eine Zeit ausblenden, man kann Puder benutzen und so weiter. Aber diese Erektion, die sich ja irgendwann automatisch mal breit macht, tut dann natürlich auch weh, wenn sie sich nicht so ausbreiten kann wie sonst. Ah. Und dann letztendlich wieder kognitiv zurückgeholt werden muss, damit dieser Schmerz im Käfig zu sein reduziert wird. Also du bist dazu gezwungen, als Sklave permanent deine Triebe und deine Gedanken zu steuern. Du musst dich selbst kognitiv geißeln, weil die Herrin die Macht über dich hat. Und am besten hat sie eben auch noch den Schlüssel am Hals hängen, dass du permanent daran erinnert wirst, derzeit keine eigene Sexualität oder Bestimmung darüber zu haben.
Ich glaube, ich muss das mal machen.
Es hat seinen Reiz.
Ich lieber in ein Schweigekloster.
Nein, aber es ist auch dieses...
Weißt du, was noch mit reinspielt? Hm. Umso länger du einen Mann keusch hältst, desto gefügiger wird er. Hm. Und das ist auch irgendwo der Reiz dahinter. Irgendwann so manipulierbar zu sein, dass die Herrin quasi, als wärst du aus Wachs, mit dir machen kann, was sie möchte.
Bitte mach das Ding runter, du machst alles. Ja. Also das jetzt Anfängerkeuschhaltung wäre wahrscheinlich so, ey, okay, ich bin jetzt brav, bitte kann man das wieder runter machen.
Ja, genau, irgendwann. So ja, genau.
Okay, wow. Also, weil es geht ja auch, was du ja auch hast, ist ja dieses Keuschhalten heißt ja auch Sperma sparen.
Ja. Bei die manchen, Eier werden dicker.
Die Eier werden dicker, du hast mehr Sperma, wenn du es irgendwann mal rauslassen darfst. Es ist schon krass.
Hey, das ist so ein Ding für Bodybuilder, da gibt es ja auch eine ganze Weile so. Oder für High-Performer, die sich sagen, ey, ich wichse jetzt hier irgendwie mal 3-4 Wochen nicht oder vielleicht sogar No-Fab,
ja, ja. Die färben alle. Jeder, der das irgendwo, die färben alle heimlich, garantiert.
Crazy.
Ja, und aber auch dieser Gedanke, um das vielleicht noch zu vervollständigen, macht wieder viele Sklaven, die an dem Thema Keuschhaltung interessiert sind, besonders geil, dass sie irgendwann einfach nur unkontrolliert auslaufen. Also, dass die Eier sich entladen, ohne einen Orgasmus dabei empfinden zu dürfen. Das ist so die höchste Erniedrigung an diesem Fetisch.
Passiert aber auch.
Natürlich passiert das.
Das wäre der feuchte Traum so, am Anfang. So.
Exakt.
Aber ich habe es nämlich im Klassenmann durchgezogen, den Monat und so. Ja. Oder ich glaube, am Monat war das höchste. Ey, und dann warst du irgendwann mal so aus nach 2 Wochen und so plötzlich hast du dich in die Hose gejizzt halt. Ja, weißt du, ja. So, bist du so, oh fuck, okay.
Aber dann hast du ja, also weißt du, hast ja meistens ja noch einen coolen Traum dabei und so.
Ja,
aber
ja, genau.
Wenn du so ein Ding anhast, das macht ja keinen Spaß.
Und irgendwann wirst du im Alltag ja auch völlig mürbe im Kopf, wenn nur irgendeine alte Oma in der Bahn neben dir sitzt und du ihre Nylonstrumpfhose schon so erregend findest, dass du deine Gedanken nicht mehr kontrollieren kannst. Ja, okay, kannst.
Aber was ist, wenn sich das jetzt steigert? Also, nein, das ist mein normales, ich wollte sagen, das ist mein Normalzustand. Ah.
Ja.
Ja, krass, danke. Jetzt hast du toll. New Fetish Unlocked. Das passt mir nicht. Es passt nur so gar nicht zu mir, aber ich verstehe den vom sportlichen Aspekt auch, finde ich es krass. Uh-huh. Aber ich glaube, ich bin noch nicht alt genug. Ich glaube, ich
brauche noch. Melde dich doch einfach für einen Wettkampf an. Du musst doch nicht gleich.
Mit anderen, die auch Chastity haben. Chastity, keine Ahnung.
Ist ja, ich habe mich für Triathlon angemeldet, weil ich mich challengen will.
Du so, das ist voll geil. Peniskäfig schwimmt er. Das ist krass. Was die wenigsten wissen, aber er hat beim Fahrrad einen Peniskäfig drauf.
Ja, aber der Neoprenanzug beim Schwimmen gleicht das wieder auf.
Sehe ich mal vorne so ein Ding hast.
So eine Beule. Ja, das sind natürlich so Fetische, mit denen ich im Alltag viel zu tun habe und die auch eine Menge Hingabe seitens meiner Kunden erfordern. Und dann gibt es aber natürlich auch Begegnungen, bei denen sogar ich schlucken muss, die nichts mehr mit Hingabe zu tun haben. Da geht es auch nicht mehr um Lust, sondern um Auslöschung. Und ein Beispiel, was ich heute mitbringe, beschäftigt sich mit einem Fetisch, der so eine Kombination ist aus einem Materialfetisch zum Thema Folie, aber eben in die Richtung geht, nicht mehr existieren zu wollen und letztendlich entmenschlich zu werden. Dabei möchten Menschen, die mir diese Anfrage stellen, von der Herrin in Folie eingewickelt werden. Oftmals besteht da schon eigentlich eine Affinität zu diesem Material, zu der Haptik, zu dem Sound, zu dem Schwitzigen, was das mit sich bringt. Aber dann noch weiter. Sie möchten eingewickelt werden, aber nie wieder ausgewickelt werden. Sie möchten von mir eingewickelt werden und in einen Müllcontainer geworfen werden. Und die Bitte geht dahin, dass ich am Müllcontainer so lange warte, bis die Müllabfuhr kommt, den Container leert und die Müllpresse den Müll zerquetscht. An dieser Stelle hat aus meiner Sicht das Wort Lust schon lange keine Berechtigung mehr, im gleichen Satz zu sein. Hier geht es um Selbstzerstörung, hier geht es um Auslöschung, hier geht es um Selbsthass und da sollte man sicherlich keinen Boden mehr bieten, etwas auszuleben, sondern den Spiegel vorhalten, dass hier wirklich eine therapeutische Hilfe angedacht wird.
Danke, das wäre nämlich genau meine Frage darauf hingewiesen.
Lass uns darüber diskutieren. Also, das eine ist ja, ich starte jetzt einfach von einer sehr radikalen Position aus. Mein Leben, mein Körper, mein Geist, mein Recht. Ich möchte hier nicht mehr sein, ohne ein School-Shooter zu sein und noch 20 andere mitzunehmen, sondern einfach, ich möchte hier nicht mehr sein. Ich möchte gerne von der Müllpresse zerquetscht werden. Und jetzt kommt mein Punkt. Nehmen wir an, ich bin nicht Maximilian Pollux, der 10 Jahre im Knast gesessen ist und ein staatsbekannter Irrer ist, sondern nehmen wir an, einfach ein unauffälliger Dude, der nach den Richtlinien, die wir als Gesellschaft als normal aufgestellt haben, funktioniert. Heißt, keine Vorstrafen, keine Gewaltgeschichte.
9-to-5-Job in der
9-to-5-Job,
Regel.
9-to-5-Job, nicht Dauergast in irgendeiner psychiatrischen Klinik, keine Medikamente täglich. Woher nehmt ihr jetzt das Recht, diesem Menschen zu sagen, dass er krank ist?
Wer ist denn ihr? Also,
meine ich, also, ihr als Gesellschaft.
Ganz
wir,
ehrlich, wir als Gesellschaft, okay. Weil ganz ehrlich, über Sterbehilfe und sowas habe ich schon ganz oft nachgedacht. Und da gibt es keinen plausiblen Grund, wenn ich als erwachsener Mensch selbstbestimmt sage, ich möchte das hier alles nicht, dann sollte das mein gutes Recht sein. Punkt. Ich habe da gar nichts gegen zu sagen. Ich finde es nur strange, wenn ich dazu zu jemandem hingehe und sage, ey, kannst du mich bitte vorher in Folie einwickeln und dann in eine Müllpresse schmeißen? Weil das ist dann irgendwie schon wieder ein anderes Level.
Ich sehe es von mehreren Seiten. Zum einen mag ich absurde und skurrile Dinge so gerne, dass es mich fasziniert und dass ich einfach von selber überhaupt nicht auf den Gedanken komme, diese Anfrage zu bewerten. Ich bin fast schon versucht, dieser Anfrage nachzugehen, weil ich denke, diese Person wendet sich an mich mit so viel Vertrauensvorschuss, mir diese Fantasie überhaupt zu unterbreiten, dass da schon eine ganz lange Vorgeschichte mit inkludiert sein muss. Jetzt weiß ich aber als empathische, reflektierte und verantwortungsbewusste Person, dass die Grenze zwischen Lust und Fetisch und Selbstzerstörung sehr, sehr, sehr schmal sein kann. Und wenn ich den Eindruck, ich als Expertin, den Eindruck habe, dass diese Person nicht mehr selber entscheiden kann, wo die gesunde Grenze liegt, dann ist das meine Verantwortung, den Spiegel aufzuzeigen und zu sagen, stopp. Ich bin keine Müllabfuhr, ich bin keine Todesmaschine. Ich kann dir bei diesem Vorhaben nicht helfen, aber ich glaube, du brauchst an anderer Stelle Unterstützung. Und ich bin komplett bei dir, Max. Wenn diese Person das alleine vorhat und umsetzen möchte, wer sind wir zu sagen, das ist krank, das darfst du nicht, das ist falsch?
Da gibt es sogar ein Beispiel, Nina. Und zwar hat Ingmar Stahlmann, einem seiner Programme, von einem Fall erzählt, wo sich jemand in so einen Ganzkörperkondomanzug reingesneakt hat und sich Schalblettenkäse vors Gesicht gehalten hat und an der Heizung gelegt hat. Und der Dude ist am Käse natürlich erstickt und
Neoprenanzug was.
Ja, voll. Und jetzt stell dir mal vor, du bist die Rettungskraft.
Genau.
Die den da rausholt. Also erstmal so, oh krass, irgendeiner muss das ja aufräumen. Und jetzt stell dir vor, du bist das ausführende Organ des Staates, das deinen Verwandten mitteilen muss, dass du nicht mehr existierst. Was sagst du denn da?
An dieser Stelle, finde ich, sind wir genau bei dem Punkt, erzeugst du bei dir oder anderen Leid. Und wenn jemand anders deine zerquetschten Überreste aufräumen muss, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du Leid bei dieser Person damit erzeugst und dass sie diese Bilder nicht mehr los wird.
Siehst du, das meine ich ja mit den Rettungskräften, die dann da kommen, aber also wir müssen ja noch nicht mal in den Fetischbereich gehen, ne? Wie viele Menschen schmeißen sich vor einen Zug? Der Zugführer in dem Fall oder Führende, von mir aus auch eine weibliche Person, die ist ja am Arsch. Wie viele Leute schmeißen sich auf eine Autobahn? Wie viele Leute schmeißen sich von einem Hochhaus? Dann liegt da unten so ein Schnodderfleck. Ich weiß nicht, ob es eine elegante Art gibt, sich selbst aus dem Leben zu nehmen, ohne dass Menschen da mit reingezogen werden.
Beispiel Müllpresse, der kann vielleicht seinen Job nicht mehr machen. Jedes Mal irgendwie, wenn er diese Presse jetzt hört, denkt er, zerquetscht jemand.
Er hört die Schreie, die Schuld, doch noch kommen.
Ist vielleicht auf irgendeine komische Art gläubig, in der Glaube ihn tatsächlich verantwortlich macht, weil er den Knopf gedrückt hat oder so. Ja. Dadurch ist er Mörder. All diese Dinge auch, dass er dich mit reinzieht als jemand. Deswegen hatte ich überlegt, mir schwebt natürlich die ganze Zeit Armin Meiwes in meinem Kopf. Weil ich den Fall halt einfach zwei Folgen lang gemacht habe, 3-4 Wochen mich damit beschäftigt habe. Armin Meiwes ist der Kannibale von Rothenburg, der jemanden verspeisen wollte und der ein sogenanntes Langschwein, so nennen sich die Personen, die gegessen werden wollen in der Szene, das ist ein Langschwein.
Komisch, dass ich das weiß, das wusste ich tatsächlich.
Und der hat Bernd Brandes, hieß sein Langschwein, der hat sich gemeldet und insgesamt hatte der, ich glaube, 50 Treffen, 100 Treffen, whatever. Mhm. Und jedes Mal, wenn die Menschen gemerkt haben, oh shit, der meint es wirklich ernst. Und bei mir ist es eigentlich nur eine Fantasie, die cool war, bis ich jetzt dieses Messer sehe. Und dann gesagt haben, so, ich möchte es doch nicht, hat er diese Leute, teilweise, die waren schon an den Füßen aufgehängt, mit dem Hals nach unten, hat er diese Leute immer gehen lassen. Und bei Bernd Brandes, der wollte es eben unbedingt. Und der hat auch aktiv an seiner eigenen Ermordung sozusagen, an seiner eigenen Tötung, an seiner eigenen Schlachtung mitgearbeitet, hat sogar seinen eigenen Penis gegessen. Und
sich ja auch über Jahrzehnte mit der Thematik selbst auseinandergesetzt.
30 Jahre lang diese Fantasie gehabt, genau wie Armin Meiwes. Die haben nicht nur versucht, eine Domina mit reinzuziehen, sondern das waren zwei erwachsene Männer, die eine absolut für niemanden kaum nicht nachvollziehbare Fantasie haben, außer für sich beide. Diese haben sich getroffen in einem Raum, der hat sowohl die Leiche selbst beseitigt, als auch, weißt du, so. Und das ist so ein Problem für mich. Ich verstehe, dass wir sagen, die Grenze zwischen Fetisch und Selbstvernichtung sollte irgendwo da sein. Und deswegen habe ich mir auch vorher aufgeschrieben, für mich ist der Punkt immer, wo würde ich sagen, Vorsicht, das ist immer bei Dingen, die du nur einmal machen kannst.
Ja.
Du kannst dir so oft in die Eier treten lassen, wie du willst, unbedingt. Du kannst dir aber nur einmal abschneiden lassen.
So.
Und da ist so dieses Ding so. Und da benutze ich sogar in der Folge, die ich gemacht habe, im True Crime Podcast, habe ich Roman Lemke zitiert, nämlich mit Konsumkompetenz. Wie erlangt man Kompetenz? Kompetenz heißt Fehler machen müssen und aus diesen lernen. Und bei Dingen, die du nur einmal machen kannst, geht's nicht. Was ist, wenn diese Müllpresse zupresst und der Typ in dem Moment sagt,
ich wollte's doch nicht.
Fuck, ich merke, das gefällt mir nicht. Ich will's doch lieber anders haben.
Und ganz oft, ganz genau. Und ganz oft ist es auch so, ne? Was kann ich jetzt tun, wenn ich so eine Anfrage bekomme? Wie kann ich diesem Menschen trotzdem
Eier treten? Direkt mal einen. Guck mal rüber. Komm erst mal rüber. So, okay.
Genau. So, jetzt reden wir drüber.
Meistens melden sich diese Leute ja relativ anonym über eins der Portale und treten mit mir virtuell in Kontakt. Die klingeln ja nicht an meiner Tür und sagen, hallo, Nina Workhardt, hier ist eine Rolle Folie, bitte hilf mir mal, das hier zu beenden. Das heißt, ich habe erstmal den Online-Kontakt. Wenn ich verstehe, dass es um so ein Endzeitszenario geht, was du wirklich nur einmal machen kannst, ist alles, was ich tun kann in diesem Moment, dieser Person trotzdem eine Fläche bieten, auf der wir darüber sprechen. Ich werde dieser Person immer versuchen, ein Gespräch anzubieten, natürlich als bezahlter Chat, aber es interessiert mich dann auch wirklich. Ich möchte herausfinden, wie weit geht diese Fantasie, wie lang brodelt diese Fantasie schon in der Person und vielleicht kann ich sogar dieses gewünschte Ventil erzeugen, indem ich die Fantasie im Chat oder auch per Webcam, wenn die Person mich sehen darf, sehr, 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 sehr krass ausschmücke, dass die Fantasie immer echter und farbenfroher wird, so dass der Kunde währenddessen vielleicht sogar sich einen runterholen und entladen kann, um diesen Druck abzubauen. Und dann sind diese Leute nämlich auch oft wieder weg.
Ja, Post-Nut.
Post-Nut Clarity. Und das ist nämlich diese Klarheit im Kopf nach der Ejakulation oder nach dem Orgasmus. Muss ja gar kein, also ist ja wurscht, welches Gender. Was wäre jetzt, wenn jemand einfach aufgrund von einer extrem angestauten Geilheit ist schon fast zu wenig, wenn es sich einfach in ihm so viel Energie angestaut hat, dass dieses Szenario, ich möchte mich auslöschen lassen, so realistisch wird, dass die Person nicht mehr selber einschätzen kann, dass die Idee weg wäre nach dem Kommen. Das heißt, das ist genau der Moment, wenn ich die Person real in die Müllpresse schmeißen würde und die Person würde merken, okay, das ist jetzt echt, ich komme. In diesem Moment würden 99% der Sklaven doch nicht sterben wollen. Mhm. Ab dem Punkt der Postnat Clarity wäre der Todesgedanke nicht mehr vorhanden.
Ist eine These, natürlich, weiß ich, schwer belegbar, aber was ist denn mit dem 1%?
Bei dem 1% ist es nicht meine Verantwortung, diesen Wunsch zu erfüllen. Bei dem 1% kann ich höchstens auf meine Art und Weise, auf der Kommunikationsebene, auf der ich an den Sklaven rankomme, ihm den Tipp geben, dass das vielleicht keine sexuelle Vorliebe ist, sondern eine Problematik, die man mal therapeutisch angehen sollte.
Ab wann siehst du konkrete Warnzeichen? Du siehst viele Sklaven und viele Fantasien. Gibt es Anzeichen oder sogar Warnzeichen, wo du sagst, wow, Alter, das driftet gerade in einen gefährlichen Bereich ab?
Wenn es sich ausschließlich um selbstverletzende, selbstzerstörende Fantasien dreht. Die meisten haben zwar schmerzhafte Fantasien, Fantasien, die ein bisschen über die Grenzen der Allgemeinheit hinausgehen. Aber wenn es überhaupt für mich keinen erkennbaren erotischen Kontext mehr hat, sondern nur noch darum geht, sich selber aus dem Leben zu nehmen aufgrund einer extrem großen Minderwertigkeit in dieser Person, dann sind das für mich ganz klare Anzeichen. Das merkst du natürlich daran, wenn Menschen dir beispielsweise immer wieder die gleichen Anfragen stellen oder im Chat immer wieder äußern, dass sie nichts wert sind, dass sie letztendlich nicht leben dürfen.
Also ich habe damals diese Folgen, ich habe die extra zwei geteilt. Ich habe einmal geteilt auf den, der essen will, und einmal eben dieses Langschwein, woher kommt. Und ich habe bei beiden mir genau die Kindheit angeschaut. Und du hast bei einem, also bei dem, der essen wollte, hattest du eben der Vater hat ihn verlassen, ist vor seinen Augen weggefahren, nie wieder gekommen. Die Brüder sind innerhalb kürzester Zeit ausgezogen. Er hatte diese krassen Verlustängste anderen Männern gegenüber. Und sein Gedanke, natürlich ist es ganz, ganz kurz jetzt gefasst so, wenn ich den esse, kann er nie wieder gehen.
Ja.
Der ist für immer bei mir.
Immer ein Teil von mir.
Beim anderen war es, die Mutter hatte Suizid begangen, hatte sich die Schuld gegeben an einem Kunstfehler in der Arbeit, war Ärztin. Der Vater, es war in den 70er Jahren, hat damit wahrscheinlich nicht auf eine professionelle Art umgegangen mit dem Kind. Das Kind hatte immer das Gefühl, es ist an allem schuld. Und es ist eigentlich nur eine Belastung für diese Welt. War ein hocherfolgreicher Mann, hat bei Siemens ein Projekt geleitet, war in ganz Deutschland als Telekommunikationsexperte. Also der hatte keine Geldprobleme, all die Probleme, an denen wir Leute normalerweise sagen, der ist krank, der kommt nicht klar, hatte der alle nicht.
Ja.
Nur im Sexuellen, war hypersexuell und war in Berlin bekannt als harte Sau im BDSM, im Nehmen. Und wenn du in Berlin bekannt bist, im Nehmen,
das heißt
in
was.
Der schwulen Szene, dann, Freundchen, dann, das ist wie wenn du in Berlin bekannt bist fürs Drogennehmen. Das bedeutet viel.
Hab ich nie geschafft.
Aber das bedeutet viel so. Und klar sind bei beiden irgendwie Traumata dahinter. Wenn wir aber gucken, hat jeder von uns wieder Traumata und hat jeder wieder seine Art umzugehen. Und jetzt kommen wir zu diesem sich auflösen wollen. Bei Bernd Brandes ging es sogar so weit, dass er wollte eigentlich, dass man seinen Namen in Vergessenheit gerät, was er nicht geschafft hat. Er wollte, dass seine Knochen zermahlen werden und dieser Staub sollte so verstreut werden. Also es sollte keine Spur geben, es sollte nichts von ihm übrig bleiben.
Kein Grab, keine Erinnerung, nichts.
Nichts. Und jetzt natürlich klingen bei uns allen da die Alarmglocken. Natürlich haben wir hier einen schwer kranken Menschen, der wahrscheinlich Hilfe bräuchte, in Anführungszeichen. Wo mein Problem ist, der kam besser klar im Leben als ich. Weißt du, so nach diesen Voraussetzungen, nach denen wir ja Menschen bewerten. Du kannst nicht Projektleiter bei Siemens sein und nicht klarkommen. So, also
irgendeine Art von Superorganisation in deinem Leben musst du ja schon haben.
Weißt du, hatte eine Wohnung, war davor sogar mal 10 Jahre in einer Langzeitbeziehung mit einer Frau, hatte einen Partner dort. Das war einfach ein Wunsch in ihm, den er 30 Jahre gehegt und gepflegt hat.
Ja.
Das von klein auf wollte er, dass jemand anders ihn isst oder irgendwie vertilgt und verspeist und dann auch die Art, wie die geredet haben im Chat oder auch Maivis, wenn er redet. Die ganzen Sinne, wo wir jetzt sagen, wir sehen dich, manche sagen, die hören dich, ich spüre es, dass du hier bist, so schön, dass wir uns mal wieder treffen, solche Sachen, ist bei denen alles gustatorisch gewesen. Gustatorisch bezogen auf den Geschmack. Also ihre Sinne waren schon drauf, also im Sinne von ihn zu treffen war das Salz in der Suppe meines Lebens. So Beispiel, ganz blödes Beispiel war das jetzt.
Ja.
Also das ist so tief drin, so fest drin.
Alles dreht sich darum, eigentlich jeder
Alles,
Gedanke.
Jeder Gedanke. Muss ich dann wirklich sagen, nee, kannst du nicht machen?
Bin ich bei dir. Also wenn jemand das über 100 Jahre reflektiert, niemandem damit schadet und diesen Gedanken wie ein Pflänzchen schon seit Jahren pflegt und gießt im Kopf. Wer bin ich, dass ich sagen das darfst du nicht.
Das ist ja eigentlich eine hochphilosophische Frage. Wenn wir uns denn nähern, aus welcher Perspektive machen wir das? Wenn wir uns rein hypothetisch, ne, sagen, okay, stimmt. Wenn wir sagen, hey, Menschen, die einen tiefen inneren Wunsch in sich tragen, nicht mehr leben zu wollen, was eigentlich ihr gutes Recht sein sollte, und es dann aber andere Menschen, also wer ist derjenige, der den Akt dann vollziehen darf? Darf das ein Mensch aus dem Internet sein oder muss es dafür, wir sind ein Staat, also wir leben in einem System, muss es dafür eine Institution geben?
Also Nina sollte es nicht machen, weil Armin Maivis hat lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld bekommen, sitzt heute noch im Gefängnis nach fucking 25 Jahren gefühlt und wird wahrscheinlich auch immer sitzen.
Das war das Erste, was ich gedacht habe, als es um diese
Möglichkeit ging. Ja, du gehst in den Knast, du bist richtig gefickt. Und da frage ich, ich bin natürlich weit draußen, aber das ist für mich krank.
Ja.
Weil wir haben Mordmerkmale und und keines davon hat er meiner Meinung nach erfüllt. Aber gut, anderes Thema. Wie ist es bei dir? Würdest du, wenn du jetzt eine Kollegin hättest, also nicht, dass du den vermittelst, klar, du sagst, du möchtest damit nichts zu tun haben, es wäre besser, wenn er eine Therapie macht. Aber wenn du jetzt hörst, eine Kollegin hätte diesen Fetisch angenommen, hätte das für das, was auch immer es geldmäßig wert wäre, geklärt, hätte vielleicht sogar ein Setting schaffen können, in dem die entweder man weggeht von der Müllabfuhr und hin zu einer anonymeren Art der Presse, wo dann auch kein Mensch den noch mit
oder
drin
beispielsweise hat. In Folie wickeln, okay, Umwelt wollen wir nicht verschmutzen, in einen Jutesack wickeln und begraben.
So.
Ich hebe vorher selber die Grube aus und ich schub's ihn rein.
Du musst dann nur das Loch
zuschütten. Die Kollegin schiebt ihn rein.
Genau, die Kollegin schiebt ihn rein. Wie würdest du diese Kollegin bewerten? Wie würdest du das bewerten?
Unverwerflich. Ich weiß, ich bin sehr weit draußen. Ich weiß, ich bin super weit draußen.
Schon mal in der Mondnacht.
Eine andere Frage an der Stelle, die vielleicht hier sehr passend ist. Warum sind denn bestimmte Praktiken akzeptierter als andere? Also es muss ja einen Grund geben, dass wir sagen, das ist krank.
Ja, es geht ja um, erzeugt es Leid bei der Person selbst oder anderen. In dem Kontext, den wir gerade versucht haben darzustellen, angenommen meine Kollegin ist seelisch völlig fein damit, jemanden in die Grube zu stoßen. Sie kann trotzdem gut schlafen. Finanziell haben die das geklärt, es ist ein Geschäft, es ist ein Deal und sie macht diesen Job bei vollem Bewusstsein und mit ihrem eigenen Commitment. Und der Kunde hat auch schon lange genug darüber reflektiert und nachgedacht, möchte in den Jutesack gesteckt oder in die Grube gestoßen werden. Wir verschmutzen hier keine Umwelt und ziehen keine anderen Leute mit rein. Wo entsteht hier Leid? Ist für mich jetzt gerade die Frage. An welcher Stelle leidet jetzt jemand in diesem Setting?
Wenn man sagt, jetzt seine Angehörigen oder irgendwas. Aber auch da muss ich sagen, das ist nicht dann deine Verantwortung. Wie gesagt, dann sprechen wir wieder jemandem das Recht ab, sich selber über sein Leben zu bestimmen.
Genau.
Wenn der sagt, ich will in die USA auswandern, dann leiden auch alle, ist auch sein. Dann sagen wir auch nicht, das ist aber wirklich, also so unmenschlich, darf er nicht, weißt du so?
Ja, Nachzugsbesteuerung. Wegzugsbesteuerung.
Wenn er sich eine Überdosis gibt auch. Also es gibt ja 1000 Wege aus dem Leben zu scheiden und die Angehörigen bleiben traurig hinter zurück, ist ja klar.
Die Frage ist, kann er, und ich kann euch mitnehmen, wie das Gericht damals das bewertet hat. Und zwar, das Gericht hat gesagt, Armin Maivis hat ausgenutzt, dass Bernd Brandes sterben wollte. Armin Maivis wollte jemanden umbringen, was nicht stimmt, aber so haben sie es dargestellt, er wollte töten und hat ausgenutzt sozusagen die psychische Erkrankung einer anderen Person. Und das ist so interessant, weil auf der einen Seite bist du gesund, der den essen wollte, aber der sich essen lassen wollte, ist total krank. Also der kann nicht bestimmen, aber du warst steuerungsfähig.
Woher diese Annahme?
Was ein kompletter Widerspruch ist, weil wenn man sie separat betragen würde, würden 99% aller Menschen sagen, Armin Maivis ist auch krank.
Ja.
So. Und
er ist weltweit bekannt dafür, krank zu sein.
So. Und bei seinem Gerichtsurteil extra nicht krank, sondern volles Bewusstsein, steuerungsfähig, nicht nur das, sondern auch noch den anderen manipuliert.
Ja, gut, wir brauchen ja in unserem System einen Schuldigen.
So. Der erste Richter hat ihm übrigens 6 Jahre gegeben für Totschlag oder 8 und das wäre das richtige Urteil gewesen. Aber ihr sitzt heute noch. Und jetzt ist die Frage, ist das der Fall, wenn jemand sagt, ich möchte auf diese Art aus dem Leben scheiden, ich möchte eine so harte Praktik an mir vollzogen haben, dass ich mich davon nie mehr erhole,
dann sage ich immer noch ja.
Können wir ihm absprechen, selbst entscheiden zu können?
Nein, wenn er sich selber totschlägt, dann nicht. Dann ist ja alles cool. Wenn er sich selber totschlägt, dann...
Aber das ist ja doch noch verrückter, als sich totschlagen zu lassen.
Ja, aber guck doch mal. Also...
Ich liebe diese Diskussion.
Ich auch, ich finde es richtig gut.
So schnell vor, pau, du, pass auf. So, vollkommen in Ordnung, der Mann. Schlägt sie selber bei Fight Club.
In diesem Szenario, mit dem Jutebeutel und dem Loch, ja? das ist nun mal so, wenn du zuschlägst, dann hast du halt die Straftat begangen. Das ist ja nun mal so. Wenn er sich selber, dann kannst du immer noch sagen, ich habe hier ein Loch zugebuddelt nur.
Aber ich darf doch jemanden schlagen, der sagt, bitte schlag mich.
Ja, eben.
Aber dann ist es Totschlag im Affekt.
Nee. Dann wäre ihr ganzer Job Körperverletzung.
Ja, jeden Tag.
Dein Job eigentlich nicht Körperverletzung.
Ist das Körperverletzung? Das ist eine super gute Frage.
Reden wir zum Kopf und Kragen.
Also ich begehe schon sehr häufig Körperverletzungen, ja, aber natürlich auf Wunsch.
Ja, wieso darf ich Körperverletzung auf Wunsch begehen, aber kein Ding?
Wenn sich jetzt jemand von mir eine Zigarette auf den Penis ausdrücken lässt und dafür bezahlt, weil er und sich das wünscht, dann mache ich das.
3,5 Jahre dafür bekommen. Kannst du direkt, also nicht für den Penis, aber eine Zigarette auf jemanden ausdrücken. Also so 3,5 Jahre.
Ja.
Und hat er das gewollt? Hat er das gewollt?
Nein.
Na siehst du.
Ja, eben. So. Also ich sage auch nicht, dass es zu wenig Strafe war. Ich wollte nur sagen, dass man den Strafraum hat.
Das ist der einzige Punkt, der das unterscheidet, ist eben das Einverständnis.
Es war auch keine Zigarette, sondern ein Zentimeter.
Die Frage ist richtig gut mit diesem, hey, was ist denn, wenn jemand wirklich nicht mehr will? Und ich bleib dabei, das sollte vollkommen in Ordnung sein, nur dann muss es Fachpersonal.
Nee, ich finde halt, aber sie ist Fachpersonal. Sie ist Fachpersonal. Das, was du nämlich nicht in deiner Rechnung mit drin hast, bei diesem Euthanasie-Gedanken, dem Sterbehilfe-Gedanken, bei dem wir, glaube ich, alle drei sagen, alle, wenn jemand krank ist oder keinen Bock oder so scheiße hier findet, dass er gehen will und diesen Prozess gehen will, sollte es eine Möglichkeit geben, eine bürokratische Möglichkeit hinzugehen. Dass deine Angehörigen vielleicht sogar dabei sein dürfen. Whatever. Darum geht's aber nicht. Es geht hier um jemanden, der möchte das als, bei Bernd Brandes war es so. Ganz kurz, der hat es nämlich eigentlich sehr, sehr schön erklärt. Er so, guck mal, mein höchstes Ziel im Leben ist es, verspeist zu werden. Das ist für mich, also dieser Höhepunkt meiner Geschichte ist dieser Moment. Und er hat es ganz klar begründet, nach diesem Moment möchte, brauche und will ich nichts mehr. Und das gilt für alles andere auch. Ihr habt einen Moment, an dem ihr Dinge beendet. Euer Studium ist vorbei, nachdem ihr die Prüfung habt. Die Arbeit ist vorbei, nachdem ihr in Rente geht. Das ist mein Punkt. Und auf den arbeite ich hin und den erfülle ich mir und danach soll Schluss sein. Und das ist mein höchster Lustgewinn. Wieso ist dann die Domina, die das möglich machen würde? Killer Domina, Teil 3. Oh, Killer Domina, oh, da fällt mir so viel ein. The Angel of Death. Warum ist das nicht eine Fachkraft? Wisst ihr, was ich meine?
Ja, weil es keinen Lehrgang dafür gibt.
Man kann es schlecht üben.
Weil es keinen Lehrgang, wir wissen, das ist ja Bürokratie, das ist Deutschland, hier brauchst du für alles 1000 Zertifikate.
Ja, aber jetzt in deiner,
nee, pass auf, für dich. Für mich, in meiner Philosophie, dann springe ich ins Meer und lass mich von einem Hai fressen.
Ist es aber nicht. Du möchtest von einer hübschen Frau in Folie eingewickelt werden.
Genau, du hast das, Max, gerade sehr gut auf den Punkt gebracht. Es geht nicht ums Sterben, es geht um das Wie. Es geht um die Art und Weise, wie ich aus dem Leben gehe. Ich will diese eine Sache wenigstens bestimmen.
Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir geben das nach
draußen.
Sehr
dominant eigentlich.
Eigentlich sehr dominant. Und da sind wir wieder im BDSM-Grundbereich, dass eigentlich der devote Part die Regeln und wie weit geht es vorgibt.
Ja, krass. Ey, wir geben das jetzt mal nach draußen. Weil so wie wir drei eine Meinung haben, hast du safe auch eine Meinung. Und die schreibst du uns jetzt bitte an gh@swr3.de. Und wenn die Meinung kleiner ist, dann gerne auch in die Kommentare bei Spotify.
Kannst
auch gleich 5 Sterne geben, wenn du schon dabei bist. Und wir sind sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Weil ihr merkt schon, wir kommen an Barrieren.
Ja, und wir erzählen das auch nicht nur, um zu schockieren, sondern um euch zu zeigen, wie schmal die Linie sein kann zwischen Lust und Leid. Und ich für meinen Teil liebe die BDSM-Welt. Ich finde diese Welt klug und mutig und kraftvoll. Aber wir müssen eben auch über die Schattenseiten sprechen dürfen. Und Fetische sind nicht immer nur sexy. Manche sind auch ein Ausdruck von tiefer Verzweiflung. Und genau dann brauchen wir einen Raum, in dem Menschen Hilfe finden, nicht nur Reiz. Sollte es da irgendwelche Gedanken zu geben, verlinken wir euch in den Shownotes auch ein paar Hilfeseiten zu dem Thema.
Ich stell dir mal vor, wir hätten diese Episode bei Twitch gemacht. Wir wären sofort gebannt.
Schreibt mal Oink Oink im Chat, dann weiß ich, ihr seid Schweinchen, hätte ich schon gesagt. Oink. Dann weiß ich, ihr seid kleine Schweinchen.
Und eine Nase, wenn ihr Langschweine
seid. Langschweine, sorry Leute, ihr habt eure eigenen Foren. Ihr habt so tolle Foren, wie zum Beispiel Bauer sucht Sau. Das ist eines eurer Foren und das werde ich euch nicht wegnehmen. Ja, fand ich einen sehr kreativen Namen.
Es gibt auch noch andere Webseiten.
Es gibt auch noch andere gute Webseiten.
Sowas wie
McDonalds.
Wer ist das nochmal? Peniskäfig.de.
Richtig. Ja, genau.
Haben wir auch schon mal gemacht. Ey, wenn ihr da irgendwas kauft, hier, nimm meinen Code. Paulux. Schade, ich mag keine Affiliate-Links. Ich finde das, was Nina gerade gesagt hat, sehr, sehr wichtig. Denn da schließt sich der Kreis so ein bisschen vom Anfang. Nämlich, warum ist es überhaupt interessant? Warum interessiert es irgendeinen ob du als krank bezeichnet wirst oder nicht, wenn du deine Sexualität schilderst. Es geht nämlich darum, wie du in der Öffentlichkeit wahrgenommen wirst, wie du kommunizieren kannst. Wenn nämlich schon alle sagen, ach ja, du bist ja ein gestörter Kranker, ist ja toll, dann brauchst du einen Psychiater, nur weil du dir gerne in die Eier treten lässt, dann kommen wir da nicht weiter. Mhm. Das muss eine gesellschaftliche, oder es muss eine so ein Verständnis und so eine Akzeptanz geben, dass du darüber reden kannst, damit du nämlich auch mal lernst, wo vielleicht dann die Grenze ist, wo sogar Leute, die eigentlich fühlen, was du fühlst, sagen so, wow, da musst du vorsichtig sein.
Genau, Leute, die auch schon so weit draußen sind.
Genau, ja. Und das ist nämlich dieses, ja, du kannst dir 100 Mal in den Sack treten lassen, wenn du Glück hast, aber du kannst ihn dir nicht abschneiden lassen, Bro, das ist dann, das machst du dann
nur einmal. Das geht nur einmal.
Aber ihr beide, ihr seid ja in der Szene und ich denke mir so, hey, was macht denn das eigentlich mit, also klar, es gibt auch eine Menge Ruhe im Kopf, aber gibt es, wenn man ständig in Grenzbereichen unterwegs ist, verliert man da irgendwann das Maß?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Also ich habe für mich selber so einen Check-up in meinem Kopf bezüglich meines Berufs. Und zwar habe ich in meinem ganzen Leben in den letzten 12 Jahren noch nie von meinem Beruf geträumt. Das heißt, ich nehme, egal wie extrem die Dinge sind, nichts mit in den Schlaf, in mein Unterbewusstsein. Ich träume andere Sachen. Also ich träume nicht, sondern ich träume einfach nicht von Grenzerfahrung. Ich träume nicht von extremen Szenarios. Ich glaube, es hat viel zu tun mit der Resilienz, die man aufbringt oder die man mitbringt oder die man entwickelt hat.
Und ich habe es ja nie professionell gemacht. Ich habe mit den Sachen, die ich mit anderen Leuten mache, da fühle ich mich höchstens mal schlecht, wenn was schief geht. Weiß ich nicht, mir ist mal ein Baustrahler runtergefallen und einer auf den Kopf.
Das war richtig scheiße.
Das hat mir so leid, Mann. Das war nämlich natürlich mein Fehler. Oder mal jemand ist ohnmächtig geworden, liebe Grüße, als sie am Hals noch fest war. Und ich dachte, na gut, die ist an den Armen auch fest. So stellt euch vor, so wie so ein X steht jemand da und die ist an den Handgelenken festgemacht und eben auch am Hals. Und ich dachte, naja, wenn die zusammenklappt, hängt die an den Armen. Und aber leider war der Hals kürzer als die Arme so. Ja. Und das habe ich für den Moment nicht mitbekommen. So. Und das zum Beispiel sind so Sachen, die gehen dir nach. Das darf nicht passieren, Vorsicht, 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 so Sachen, die du halt.
Genau, aber das passiert dann einmal.
Das passiert einmal, sollte nie wieder passieren.
Mhm.
Als Empfänger von irgendwelchen krasseren Sachen, weiß ich nicht, wie weit ich da jemals hier über das Eis rede, ist ja doch irgendwie privater Scheiß. Da muss ich schon sagen, gibt es Punkte, wo man sich danach hinterfragt. Also bei mir zumindest ist es so, dieses, oh ey, bist du noch der, also kannst du das mit deinen Werten vereinbaren?
Interessant.
Und das ist ein Thema, wo zum Beispiel wahrscheinlich auch Aftercare dann angebracht wäre oder sowas. Und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel in so einen Grenzbereich gehen würdest und du dann zum Beispiel auch abbrichst oder so, dass das was mit dir macht, dass das auch einen Schaden machen kann. So, ne, dass du, weil du bist dann nicht mehr derselbe. Wenn du immer gedacht hast, ey, ich mach das mit der Müllpresse, ich zieh das durch und im letzten Moment sagst du, nein, doch nicht.
Ja.
Okay, passt schon, ey, Spiel vorbei.
Ganz genau.
Plötzlich dieser harte Realitätswechsel von oh yeah zu nein, doch nicht, okay, ich bin wieder Peter, ich möchte gerne zurück ins Büro. Das kann was mit dir machen und es kann dich komplett schrotten.
Das kann einen Identitätsverlust
genau,
erzeugen.
Genau,
einen
Identitätsverlust
krass,
kann
das. Ich dachte gerade, das Dankbarkeit auslösen.
Nein, nein.
Kann auch.
Also klar, es kann in beide Richtungen gehen, aber eine Idee, die du schon beispielhaft seit 30 Jahren im Kopf wälzt, die dann in der Realität nicht so eintritt, sorgt eher für einen Identitätsverlust, weil du darauf ja deine Identität aufgebaut hast die letzten
Was
Jahre.
Was jetzt? Wer bist du jetzt?
Sind wir ja wieder bei der Kernfrage. Ist sexuelle Freiheit grenzenlos oder brauchen wir manchmal Schutzmechanismen?
Darüber können wir ja gerne diskutieren, auch mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich sag abschließend noch, dass ein Fetisch nicht krank ist, solange er dich nicht krank macht. Und wenn du darunter leidest oder dich auslöschen willst, dann darfst du das sagen. Du darfst dir Hilfe holen und du bist nicht weniger wert, nur weil du gerade nicht funktionierst. Was ich mit dieser Folge erreichen möchte, ist, dass wir über solche Dinge sprechen können und dürfen und dass es normal wird, darüber zu sprechen und eben nicht direkt ein Label draufkommt und Gedanken bewertet werden, sondern sie müssen erstmal auch einfach existieren dürfen und auf neutralem Boden diskutiert werden.
Ja, und analysiert werden dürfen auch.
Mhm.
Ich sehe es anders, müssen nicht unbedingt analysiert werden. Nur weil ich sage, ich möchte das, möchte ich vielleicht nicht drüber reden, ob ich ein Kindheitstrauma habe, dem das zugrunde liegt, weil das gehört dann wieder in eine Therapie. Vielleicht fühle ich mich gar nicht krank. Gerade dieses Analysieren, wenn ihr möchtet, lass uns das noch
genau, sagen. Genau,
wenn ihr möchtet.
Ich sage ja nicht, dass es Therapie zwanghaft zur Folge haben muss, so, genau. Aber wenn man auf neutralem Boden darüber sprechen
Möchte
oder dürfen muss, und da bin ich voll dabei, und es ist gut, es bringt uns als Gesellschaft voran, dann ist es ähnlich wie im Internet. Wenn du nach draußen gehst, dann musst du mir aber auch zugestehen, dass ich mir meine Gedanken dazu mache.
Gerne.
Vielleicht noch so als Schlussgedanke, mir liegt es vollkommen fern, die Fantasien und Vorlieben und Neigungen anderer zu bewerten, aber ich muss die Grenze da ziehen, wo es um meinen Selbstschutz geht, um den Schutz auch meiner Psyche, meiner Gesundheit und auch meiner Freiheit, denn mir ist vollkommen bewusst, dass ich mit meiner Freiheit spielen würde, wenn ich diesem Vorhaben nachgeben würde.
Und zwar übrigens nicht nur im rechtlichen Rahmen, sondern jetzt stell dir mal vor, du machst das aus, oder eine Kollegin macht das aus Faszination und merkt dann selbst, ach du verdammte Kacke, was habe ich denn hier gerade gemacht? Ich muss ja aber dann den Rest ihres Lebens damit leben. Also das
ganz
ist,
genau, dieses Paket trägst du ab dann mit dir in deinem Rucksack. Und ob du damit klarkommst, kannst du vorher nicht wissen.
Ja.
Jo, ich fand das eine Hammerfolge, schreibt uns. Und wenn ihr wirklich absolut perverse seid, ey, dann schreibt uns erst recht.
Ja.
Schreibt dem Roman. Nee, Schmatz. Meldet euch an die
gh@swr3.de Adresse.
Was mich mega interessieren würde, wäre zum Beispiel jemand, der echt gesagt hat, ey, ich wollte 20 Jahre gegessen werden oder ich wollte 20 Jahre lang verbrannt werden oder wie Müll weggeschmissen werden. Und aus dem und den Gründen, vielleicht ist es jetzt gar nicht mehr das Ding. Sondern ich finde es immer noch geil, gefesselt zu werden oder Ballbusting oder whatever. Aber aus dem und dem Grund ist es nicht mehr da.
Ja.
Das würde mich brennend interessieren. Mhm. Ob es jemanden gibt, der ohne vielleicht die Erfahrung, die der Roman in der ersten Folge gemacht hat, also zu sagen, ich habe es probiert und dann war es fürchterlich oder was auch immer, sondern einfach sagt, aus dem und dem Grund bin ich da rausgewachsen, da finde ich es nicht, das würde mich so hart interessieren, wenn es da einen von euch gibt, selbst wenn er nicht reden will, schreibt uns bitte diese Mail. Aber kein Scheiß weh, ihr seid Tastenwichser, das, da haben wir überhaupt kein Mitgefühl.
Der Radar ist immer an.
Also,
Tastenwichser werden aussortiert. War
im Nachhinein top.
Genau, aber es wäre schwierig gewesen, wenn du schon in der Müllpresse gewesen wärst. Hätte knapp werden können, so weißt du?
Und damit sind wir raus für heute. Tschüss.
Tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
ARD.
Bist du bereit für das Turnier der Legenden? Gladiatoren des 22. Jahrhunderts kämpfen um Fame und Cash.
Mobbing? Ist das menschlich? Gefährlich? Wow!
Mittendrin Stuntboy Kasumi.
Oh, shit.
Phoenix in-game. Stuntboy in-game.
Um Stuntboy herum erstrahlt die neongrüne Bepflanzung einer scheinbar unendlichen Spielwelt.
Was ist das für ein riesiger Schatten?
Unter der glänzenden Oberfläche tobt der Kampf um die Zukunft.
Utopisch.
Pixel für Pixel setzt sich ein neuer Avatar zusammen.
So eine Manifestation habe ich noch nie gesehen.
Allah lieb, um sowas Kaliwali hinzubekommen, brauchst du mehr als nur fortgeschrittene VR-Kenntnisse.
Erlebe die Kalypse im Game, das sich Leben nennt.
Epos im Game.
Neongrau. Von Aiki Mira. In der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.